SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon ist für Sie Jan-Frederik Willems. Guten Abend. Unsere Themen bis 18.30 Uhr. Der digitale Impfpass kommt. Das Europaparlament hat heute das grüne Licht gegeben. Und auch aus dem Gesundheitsministerium kommen ermunternde Töne. Wie sicher sind wir? Dazu befrage ich den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz im SWR 2 Tagesgespräch. Und der baden-württembergische Landtag setzt ein Zeichen gegen Antisemitismus. Es ist die begehrteste Clubmitgliedschaft in diesem Jahr. Der Club der Corona-Geimpften. Reisen, ins Restaurant oder Kino gehen oder einfach nur normal shoppen. Wer geimpft ist, wird über kurz oder lang wieder all die Freiheiten genießen können, die uns so lange gefehlt haben. Und die Eintrittskarte dafür ist der Impfpass. Der ist zwar hübsch gelb, aber er ist auch unhandlich, fälschungsanfällig und in Zeiten von Smartphones und europäischer Grenzenlosigkeit schlicht überholt. Deshalb muss eine digitale Version her. Darauf haben sich die EU-Länder grundsätzlich schon geeinigt. Jetzt hat das Europaparlament das Go gegeben. Stefan Überbach ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Überbach, wie soll er denn nun aussehen, der digitale Impfpass?
Also zunächst mal legen hier in Brüssel alle ziemlich viel Wert darauf, dass dieses Dokument eben kein Pass ist, also kein offizielles Ausweisdokument. Hier redet man von einem Zertifikat, mit dem man dann europaweit persönliche Gesundheitsdaten nachweisen kann. Und dieses Zertifikat wird vor allem was Digitales sein, zum Beispiel eine App, in der dann die nötigen Informationen gespeichert werden. Die kann man dann an der Grenze oder im Flughafen vorzeigen, da wo es gebraucht wird. Man wird das natürlich auch ausdrucken und mitnehmen können, aber jetzt egal, ob als App oder als Papier. Dieser Nachweis wird einen maschinenlesbaren sogenannten QR-Code haben, damit das Ganze dann auch möglichst fälschungssicher ist. Und es werden aus Datenschutzgründen auch nur die nötigsten persönlichen Informationen aufgenommen. Eine zentrale EU-weite Speicherung, die gibt es nicht. Was steht drin? Erstens natürlich die Corona-Impfung. Wann und wie ist welcher Wirkstoff gespritzt worden? Zweitens gibt es einen aktuellen Corona-Test und drittens hat der oder diejenige eventuell eine Covid-19-Erkrankung überstanden. Das bedeutet, wenn wir hier einen Strich drunter machen, mit diesem Zertifikat soll nachgewiesen werden können, dass man aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ansteckend ist.
Und was für Rechte bekommen die Geimpften damit?
Es geht vor allem darum, das Reisen wieder einfacher zu machen in diesen Corona-Zeiten. Und dieser Impfnachweis, der sorgt im Idealfall dafür, dass man damit eben nicht in Quarantäne muss, so wie das heute in manchen Ländern ja noch vorgeschrieben ist, was für den Tourismus natürlich pures Gift ist. Also keine Quarantäne, keine Testpflichten, keine Selbstisolation europaweit. Aber, das ist ein großes Aber, jedes Land kann für sich entscheiden, ob die Einreise nur für vollständig Geimpfte möglich sein soll oder ob schon die erste Impfdosis reicht. Dann die Frage, wie lange gilt denn ein Covid-Test eigentlich als frisch? 72 Stunden, 48 oder vielleicht nur 24? Auch da haben die Staaten freie Hand und sie dürfen auch nach wie vor Quarantänezeiten verhängen, nämlich dann, wenn die Infektionslage das nötig machen sollte. Also, selbst wenn man den Nachweis in der Tasche hat, sollte man sich vor den Ferien unbedingt noch schlau machen, welche Regeln denn im jeweiligen Urlaubsland gelten. Und wenn man durch mehrere Staaten reisen möchte, dann könnte das kompliziert werden. Welche Rechte dann sonst noch mit dem Zertifikat verbunden sind, das können und müssen die einzelnen EU-Länder ebenfalls noch für sich entscheiden, etwa ob man damit ins Kino kann, ins Schwimmbad oder ins Restaurant.
Im Europaparlament waren wahrscheinlich dafür die klassischen Urlaubsländer. Gab es auch jemanden oder gab es speziell ausmachbare Gruppen, die dagegen waren?
Also die Urlaubsländer haben natürlich kräftig Druck gemacht. Griechenland, Spanien, Österreich, Portugal, einige andere mehr, damit nicht noch eine touristische Sommersaison den Bach runtergeht. Einige Staaten haben ihre Einreiseregeln ja sowieso schon sehr weit gelockert. Richtig dagegen war eigentlich niemand mehr. Es hat am Anfang einige Vorbehalte gegeben, das ist wohl so, zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland auch, was die Sonderrechte für Geimpfte angeht. Da hieß es ja, es hatte ja noch längst nicht jeder die Möglichkeit zu einer Impfung, darum müssen wir da vorsichtig sein. Aber jetzt liegt ja der Schwerpunkt ganz eindeutig beim Thema freies Reisen. Daran haben durch die Bank alle ein Interesse und auch die Datenschützer haben keine größeren Bedenken mehr, weil ja die Informationen nicht zentral gespeichert werden sollen und dieses Zertifikat damit vergleichsweise sicher ist.
Ist dieses Impfzertifikat jetzt eine reine Momentidee für diese Corona-Pandemie oder wird hier auch ein langfristiges europäisches Werkzeug geschaffen?
Also das soll erstmal nur ein Werkzeug für diese Corona-Pandemie sein. Die Laufzeit ist auf ein Jahr begrenzt. Aber, und darum sage ich, erstmal sollten neue Pandemiewellen kommen, neue Covid-19-Wellen oder vielleicht eine ganz andere Seuche, von der man heute überhaupt noch nichts ahnt, dann kann diese Regelung verlängert werden. Das müssten dann aber wieder alle gemeinsam entscheiden, die Europäische Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten. Also die Möglichkeit, das Zertifikat in seiner Laufzeit zu verlängern, die gibt es.
Das europäische digitale Impfzertifikat kommt. Das Gespräch mit EU-Korrespondent Stefan Überbach dazu habe ich kurz vor der Sendung geführt. Übrigens, in Deutschland wird morgen Gesundheitsminister Spahn Neuigkeiten zum Impfnachweis verkünden. Den soll man nämlich schon ab Donnerstag runterladen können. Die Details erfahren Sie natürlich, sobald sie da sind, wie immer hier im SWR. Wenn es bisher um Rügen der Europäischen Union gegen Mitgliedsländer ging, dann konnte man sich fast sicher sein, dass es um die polnische Gewaltenteilung oder osteuropäische autoritäre Politikstile ging. Heute ist allerdings Deutschland Ziel eines Vertragsverletzungsverfahrens geworden. Dabei geht es um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem vergangenen Jahr zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. Der Streit birgt Zündstoff über die Grenzen Deutschlands hinaus. Jakob Meyer aus dem ARD-Studio in Brüssel mit den Einzelheiten.
Der blaue Brief aus Brüssel ist unterwegs nach Berlin. Nach Ansicht der EU-Kommission hat Deutschland Gemeinschaftsrecht verletzt mit dem umstrittenen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. EU-Recht steht über nationalem Recht, sagt Kommissionssprecher Christian Wiegand. Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes sind bindend für Organe der Mitgliedstaaten, auch für nationale Gerichte. Diese Grundprinzipien wurden durch das Urteil verletzt. Darin hat das Bundesverfassungsgericht vor einem guten Jahr Anleihekäufe der EZB gerügt, obwohl der Europäische Gerichtshof dafür grünes Licht gegeben hatte. Das Urteil aus Karlsruhe richtete sich gegen beide EU-Institutionen, EZB und EuGH. Beide hätten ihre jeweiligen Zuständigkeiten überschritten. Die Reaktion aus Brüssel kam prompt nach dem Urteil vom vergangenen Mai. Obersticht unter. EU-Recht hat Vorrang. Jetzt leitet die Kommission das Verfahren ein. Die Begründung? Der Spruch aus Karlsruhe habe ein EuGH-Urteil seiner Rechtswirkung in Deutschland beraubt. Das ist ein notwendiger Schritt, weil dieses Urteil einen wichtigen Präzedenzfall schafft für das Bundesverfassungsgericht wie auch für die höchsten Gerichte anderer Mitgliedstaaten. Das könnte die Integrität des Gemeinschaftsrechts bedrohen und den Weg öffnen hin zu einem Europa à la carte. Im Klartext, wenn das Karlsruher Beispiel Schule macht, dann sehen sich bald auch die Verfassungsgerichte Polens und Ungarns nicht an EuGH-Rechtsprechung gebunden, wenn es um Fragen der Rechtsstaatlichkeit geht. Genau das befürchtet der grünen Europaabgeordnete Sven Giegold.
Es kann nicht sein, dass nationale Höchstgerichte mit dem Europäischen Gerichtshof in einen Wettstreit um die Auslegung europäischen Rechts treten.
Giegold sieht im Vertragsverletzungsverfahren die Chance, einen grundlegenden Rechtskonflikt zu lösen. Da hat der Europarechtsexperte der Bundestags-CDU, Heribert Hirte, allerdings seine Zweifel.
Ein absoluter Vorrang des europäischen Rechts wird deshalb möglicherweise, wenn er denn festgestellt werden sollte, vom Europäischen Gerichtshof wiederum das Bundesverfassungsgericht provozieren, sodass auf dieser Ebene eine Lösung möglicherweise gar nicht erreichbar ist.
Hirte verweist darauf, dass die Anleihekäufe der EZB mittlerweile parlamentarisch kontrolliert werden. Auch der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber betont:
Die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag haben in dem fraglichen Verfahren sich wirklich bemüht, ein schwieriges Urteil des Verfassungsgerichts klug umzusetzen. Die Politik hat sich hier nichts zu Schulden kommen lassen. Ein Vertragsverletzungsverfahren jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland halte ich deswegen für mehr als unangemessen.
Das richtet sich gegen die Bundesregierung, zielt aber eigentlich auf das Bundesverfassungsgericht. Wie die deutschen Institutionen das regeln, da hält sich die EU-Kommission raus. Sie bezweifle aber keinesfalls die Unabhängigkeit der deutschen Gerichte, betont der Sprecher. Vertragsverletzungsverfahren richten sich immer an die Mitgliedstaaten und dann müssen die höchsten Staatsorgane, in diesem Fall Deutschlands, an möglichen Lösungen arbeiten. Die Bundesregierung hat jetzt 2 Monate Zeit, um auf die Bedenken der Kommission zu reagieren. Danach kann Brüssel Berlin zum Handeln drängen und im äußersten Fall vor den EuGH ziehen.
Das war Jakob Meyer aus Brüssel. Eine Erkenntnis dieser Pandemie ist, Corona verschärft bereits bestehende Ungleichheiten. Wer vorher reich war, der wird in der Regel jetzt noch reicher sein. Und wer arm war, der hat wohl nun noch weniger. Und auch die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern sind gewachsen. Das steht im neuen Gleichstellungsbericht des Bundesfamilienministeriums. Den hat Interimsfamilienministerin Lambrecht heute im Kabinett vorgestellt. Astrid Maisol aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Nein, das bisschen Haushalt macht sich nicht von allein. Und von zu Hause arbeiten und nebenher noch Kinder betreuen, das war für viele Frauen in der Pandemie eine zusätzliche Belastung, sagt Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht.
Also es ist in den Familien ganz deutlich zu spüren gewesen, dass die Frauen viel mehr die Verantwortung übernommen haben für Homeschooling, wenn die Kinder zu Hause waren, betreut werden mussten, dass das aufgefangen wurde, ja.
Aber das darf nicht so bleiben, stellt die Ministerin klar.
Home Office bedeutet Home Office und nicht ich bin zu Hause.
Lambrecht appelliert an die Familien, dafür selbst zu sorgen und die Aufgaben gerechter zu verteilen. Aber auch der Staat kann und muss etwas für bessere Arbeitsbedingungen im Homeoffice tun. Das schlussfolgern die Expertinnen und Experten, die am Gleichstellungsbericht gearbeitet haben. Aysel Yolutok, die Vorsitzende der Sachverständigenkommission, setzt sogar ganz gezielt auf die Methode Homeoffice.
Hier sprechen wir uns für ein Recht auf mobile Arbeit aus, da wir aus der jahrelangen Forschung und Aktivitäten aus der Geschlechterforschung wissen, Homeoffice bzw. mobile Arbeit erhöht die Arbeitsmarktteilhabe, insbesondere von Frauen.
Aber eben auch nur, wenn für genug Absicherung wie Arbeitszeitschutz oder Unfallversicherung gesorgt ist. Das ist einer der 101 Punkte, die der aktuelle Gleichstellungsbericht aufzeigt, über die Chancen der Digitalisierung für die Gleichstellung. Christine Lambrecht will da nicht von Hausaufgaben, sondern eher von Impulsen sprechen und dankt der Sachverständigenkommission, dass sie den Finger in die Wunde legt. Noch so ein Wunderpunkt, den der Gleichstellungsbericht aufzeigt: Es arbeiten zu wenige Frauen in der Digitalbranche. Zu fast 80% sind es Männer. Quoten kann sich hier die Ministerin aber nicht als Lösung vorstellen, weder für Ausbildung noch im Beruf.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, ganz früh Interesse zu wecken und ganz früh aufzuzeigen, dass alles geht. Und das ist unsere Aufgabe.
Aufklären statt Quoten vorschreiben. Das ändert nur nichts, wenn am Ende viele Frauen, die in naturwissenschaftlichen und Informatikbereichen ausgebildet sind, die Branche wieder verlassen. Genau das hat die Sachverständigenkommission aber festgestellt und schlägt vor, bei den Unternehmen anzusetzen.
Fix the company.
Will heißen, repariere die Unternehmen, nicht die Frauen. Familienministerin Lambrecht hofft, dass je mehr Frauen in der Digitalbranche arbeiten, sich die Unternehmenskultur ändert. Das Feld Gleichstellung, das zeigt der aktuelle Bericht, ist ein dickes Brett. Und am Ende kann die Politik das nicht alleine durchbohren.
Soweit Astrid Meisel aus Berlin. Das Ende der Corona-Krise scheint zumindest in den Industrieländern zum Greifen nahe. Doch nach der Krise ist vor der Krise und es mangelt wirklich nicht an internationalen Herausforderungen. Klimakrise, der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, weltweite Handelsstreitigkeiten, sie alle verlangen nach Lösungen. Doch gemeinsam Lösungen zu finden, das wird immer schwerer. Die diesjährige Ausgabe des Munich Security Report, die vor den G7- und NATO-Gipfeln erscheint, beschreibt ein schwieriges internationales Umfeld, das von Wettbewerb und Kooperation geprägt ist und in der die westlichen, liberalen Demokratien schlecht dastehen. Georg Schwarte mit den Kernpunkten des Berichts.
Der Westen auf dem Rückzug. Zu dieser beunruhigenden Bilanz kommt die Münchner Sicherheitskonferenz in ihrem heute vorgestellten jährlichen Munich Security Report 2021. Westliche Staaten demonstrierten demnach nicht nur einen Mangel an gemeinsamem Handeln in lebenswichtigen globalen Fragen wie Klimawandel und Wettrüsten, sondern erlebten schockierende Attacken auf liberale demokratische Normen in westlichen Ländern, darunter der Sturm auf das amerikanische Kapitol. Europa, so einer der Schlüsse des Sicherheitsberichtes, werde auch weiterhin auf Jahre unfähig sein, seine eigene Sicherheit zu garantieren und brauche die USA als europäische Macht. Dennoch sind, so das Ergebnis der Experten des Berichtes, westliche Demokratien in Europa weiterhin nur Zuschauer bei den schwersten Krisen in ihrer direkten Nachbarschaft, vom Kaukasus über Syrien und Nordafrika. So habe die Corona-Pandemie gerade vorgeführt, wie verbunden die Welt ist und wie Kooperation selbst in solchen Krisen durch geostrategische Rivalitäten gefährdet sei. Gleiches gelte beim aufkommenden Wettrüsten zwischen den USA und China, wie auch der Klimakrise.
Über den Munich Security Report habe ich im SWR2-Tagesgespräch mit dem Vorsitzenden der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, gesprochen. Herr Ischinger, Sie sagen, der Westen steht vor enormen Herausforderungen. Kooperation ist da wichtiger denn je. Aber haben wir nicht gerade wieder in der Pandemie gesehen, wie schwer es ist zu kooperieren? Haben die Länder nicht gerade bei der Impfstoffverteilung auf Wettbewerb gesetzt?
Das ist richtig. In der Pandemie hat die globale Entwicklung insgesamt natürlich gewaltige Rückschläge erlebt. Nationale Grenzposten wurden wieder aufgebaut etc. pp. Das haben wir alles mit Sorge verfolgt. Ich glaube, in der Nachpandemiezeit muss sich jetzt, und das ist eigentlich auch der Sinn dieses Papiers, dieser Studie, muss sich die Weltpolitik auf eine komplizierte neue Systematik einstellen. Wissen Sie, in der Vergangenheit war das ja relativ einfach. Da hatte man Gegner und Partner und Freunde. Und es war klar, wer die Gegner sind. Und es war auch klar, wer die Partner und Freunde sind. Ich nehme mal das Beispiel China. China war aus deutscher Sicht über viele Jahre lang nichts anderes als ein prima Partner für uns, weil wir dort eine immer größer werdende Zahl von deutschen Autos verkaufen konnten. Prima. Jetzt stellen wir fest, das ist keine hinreichende China-Politik, weder für uns als Deutschland noch für uns als EU und schon gar nicht in dem Zusammenwirken mit den amerikanischen, mit den transatlantischen Partnern. Wir müssen also jetzt uns eine Politik ausdenken, die Zusammenarbeit dort fortsetzt und hoffentlich sogar intensiviert, wo das in unserem Interesse liegt. Wir müssen uns Felder suchen, in denen wir Abhängigkeiten, die so entstanden sind, glauben, etwas verringern zu müssen. Also ich denke jetzt an medizinische Versorgungsgüter. Das ist ja das Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Und wir müssen drittens uns darauf einstellen, dass es Bereiche gibt, in denen wir einem Staat wie China, einem autoritären Regime, das vollkommen andere Wert Vorstellungen und politische Zielvorstellungen hat als wir, dass wir diesem System entgegentreten müssen. Und zwar natürlich nicht alleine, sondern möglichst nicht nur als EU, sondern möglichst in transatlantisch abgestimmter Form. Das ist wahnsinnig schwierig und ist viel leichter gesagt als getan.
Ein anderes Problem ist aber auch, dass die Beziehungen auch innerhalb des, ich nenne es jetzt mal westlichen Systems, stark von aktuellen Regierungen abhängen. Ein jahrelanges gutes Verhältnis mit Obamas USA, das ist relativ schnell zur Eiszeit unter Trump geworden. Verhindert nicht auch gerade diese Wechselhaftigkeit liberaler Demokratien, dass man langfristig, verlässlich und miteinander planen kann?
Ja, natürlich ist das so. Man lernt als Diplomat immer im Worst-Case-Szenario zu denken. Also was könnte schlimmstenfalls passieren? Schlimmstenfalls könnte auch hier innerhalb der Europäischen Union passieren, dass wir nicht nur ein Veto nach dem anderen von Ministerpräsident Orbán oder von den Polen bekommen, sondern dass wir möglicherweise, also ich will das ja nicht beschwören, in Frankreich eine Wahlniederlage von Emmanuel Macron bekommen können. Und wen haben wir denn dann als Partner in Paris? Marine Le Pen? Da möchte ich nicht der Bundeskanzler sein, der mit der zusammen deutsch-französische Einheit und Zusammenarbeit zelebriert. Also die Probleme fangen schon zu Hause an. Da müssen wir gar nicht an den Präsidenten Biden denken. Nur wenn wir schon über die transatlantischen Beziehungen in diesem Zusammenhang nachdenken, das ist natürlich eine ganz, ganz neue Aufgabe, vor der wir hier stehen. In der Vergangenheit war es uns letztlich ziemlich egal, ob jetzt ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus saß. Wir konnten mit allen gut. Jetzt stellt sich zum ersten Mal seit mehr als einem halben Jahrhundert die Frage, haben wir möglicherweise ein Interesse daran, dass es in Washington nicht, jedenfalls nicht kurzfristig, zu einem erneuten Wahlsieg der Republikaner kommt? Und gibt es irgendwas, was wir tun könnten, um dazu beizutragen, dass wir dem armen Joe Biden das Leben nicht allzu schwer machen? Können wir Joe Biden es ermöglichen, dass er nach dieser Europareise zurückfährt und sagt, die sind ja die reichsten der Welt, diese Europäer, die tragen jetzt ein kleines bisschen mehr Eigenverantwortung für ihren Kontinent, nachdem wir das 70 Jahre lang wie mit der Käseglocke überwölbt haben. Und jetzt übernehmen die da ein kleines bisschen mehr Verantwortung. Das ist für uns Amerikaner Marscherleichterung und der Farmer in Idaho muss dann vielleicht ein bisschen weniger von seinen Steuern an europäische Sicherheitsinteressen abliefern.
Das ich direkt vielleicht einhaken darf, unterlaufen ja. Wir Deutschen nicht gerade mit Nord Stream 2 genau solche Sicherheitsinteressen des Westens?
Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir das Thema Nord Stream aus der transatlantischen Agenda endlich wegkriegen. Ich gehöre persönlich zu denen, die seit Monaten dafür plädieren, dass wir nach Wegen suchen, um das Thema zu entschärfen und um diesen Mühlstein, um den Hals deutscher Glaubwürdigkeit endlich wegzukriegen.
Das heißt, muss man viel mehr realpolitisch an die eigentlichen Themen rangehen und vielleicht die Werte hinten anstellen, aber man kann ja auch die Werte nicht einfach verraten.
Ja, da werfen Sie im Grunde das zentrale Problem jeder wertegebundenen Außenpolitik auf. Wollen wir auf dem Altar idealistischer, humanitärer Werte unsere Wohlstandsinteressen opfern, im schlimmsten Fall? Oder wie balanciere ich das? Und wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, es ist wichtig, dass wir unsere Werte nicht verraten. Die müssen wir bekräftigen. Aber es muss nicht unbedingt so sein, dass wir um unserer Werte willen das Licht in Ingolstadt oder in Wolfsburg ausgehen lassen. Darum, genau darum geht's.
Das war der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, im SWR2-Tagesgespräch. Und das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Der Antisemitismus gehört traurigerweise zum Alltag in Deutschland. Das haben die jüngsten judenfeindlichen Eskalationen auf Demos rund um den Nahostkonflikt gezeigt. Und das hat sich am Samstag in einem Brandanschlag auf eine Synagoge in Ulm manifestiert. Diesen Anschlag haben die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags heute zum Anlass genommen, um eine Resolution gegen Antisemitismus zu verabschieden. Hanna Vogel aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Für den Ulmer Rabbiner Schnür Trepnik ist die Resolution ein wichtiges Zeichen. Er wünscht sich von der Politik, dass noch mehr über Antisemitismus aufgeklärt wird.
Ist noch ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Normalität, auf dem Weg zu mehr Sicherheit, auf dem Weg zum Miteinander und auf dem Weg zu mehr Toleranz in unserem Lande.
Jüdinnen und Juden in Baden-Württemberg sollen sich nie wieder bedroht fühlen. Das macht auch der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Schwarz, deutlich.
Wir verurteilen diese Tat aufs Schärfste. Wir treten Antisemitismus entschieden entgegen, egal aus welcher Ecke er kommt, egal wo und wie er sich äußert. Und wir stellen uns an die Seite der Jüdinnen und Juden in Ulm und im ganzen Land.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Andreas Stoch, will eine rote Linie ziehen, auch im Landtag. Auch wer Antisemitismus nur dulde und nicht gegen ihn aufstehe, mache sich mitschuldig. Für Stoch ist klar:
Hier darf es keine Grauzone geben, keinen Millimeter für die Brandstifter, egal ob mit Worten oder mit Benzinkanistern, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen.
Grüne, CDU, SPD und FDP hatten die Resolution gemeinsam vorgeschlagen. Die AfD-Abgeordneten fühlten sich übergangen, stimmten aber fast alle für die Resolution. Man habe sie nicht gefragt, so der Fraktionsvorsitzende der AfD, Bernd Gögel.
Wir haben gestern versucht, noch unseren Beitritt zu erreichen. Das haben die Fraktionen, die schon länger im Landtag sitzen, abgelehnt.
Das hat aus Sicht von Hans-Ulrich Rülke auch seinen guten Grund. Der FDP-Fraktionsvorsitzende wirft der AfD beim Thema Antisemitismus Doppelzüngigkeit vor.
Es geht nicht auf der einen Seite mit den Gaulands dieser Welt, den rechten Narrensaum abzugrasen und sich auf der anderen Seite dann hier scheinheilig hinzustellen und zu erklären, wir sind die wahren Kämpfer gegen den Antisemitismus. Das geht nicht.
Nach der Abstimmung zeigte sich der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Michael Blume erleichtert. Keiner könne alle antisemitischen Anschläge verhindern. Für Blume zählt aber, wie die Gesellschaft auf einen Anschlag reagiert.
Aber was wir jetzt erleben ist, dass die große Mehrheit der Gesellschaft sagt, wir wollen das nicht. Wir wollen diesen Hass nicht. Und natürlich die gewählten Abgeordneten haben da eine große Bedeutung. Und deswegen will ich schon sagen, heute bin ich stolz auf unser Parlament.
Zu der Antisemitismus-Resolution des Landtags jetzt ein Standpunkt von Knut Bauer.
Die Politik hat schnell reagiert und ein klares Zeichen gesetzt. Wehret den Anfängen. In einer Demokratie gibt es keinen Platz für Brandstifter. Das gilt für Täter wie am Samstag an der Synagoge in Ulm ebenso wie für die geistigen Brandstifter, die Rechtsextremismus und Antisemitismus Vorschub leisten. Vertreter dieser Kategorie gibt es auch im baden-württembergischen Landtag. Und die AfD stilisiert sich mal wieder in die Opferrolle. Gerne hätten sie an der gemeinsamen Resolution von Grünen, CDU, SPD und FDP mitgewirkt, beklagt sich AfD-Fraktionschef Gögel, um im gleichen Atemzug die, Zitat, verfehlte Migrationspolitik der vergangenen Jahre als Ursache für den importierten Antisemitismus zu geißeln. Schuld sind immer die anderen. Im Zweifelsfall sind es Einwanderer. Bis heute gibt es von Seiten der Partei kein Dementi zu der absolut inakzeptablen Aussage von AfD-Bundestagsfraktionschef Gauland, der Nationalsozialismus mit der systematischen millionenfachen Ermordung von Juden sei ein Fliegenschiss in der Geschichte gewesen. Das ist geistige Brandstiftung und leistet dem Antisemitismus in Deutschland Vorschub. Und deshalb ist es richtig, dass die demokratischen Parteien im baden-württembergischen Landtag die AfD nicht bei der Resolution gegen den Antisemitismus einbeziehen. Dass die AfD mit einer Enthaltung für die Resolution gestimmt hat, ändert daran gar nichts. Gegen Brandstifter benötigt man eine Brandmauer. Die muss stehen, in der Politik und in der Gesellschaft. Gegen Täter wie am Samstag vor der Synagoge in Ulm und gegen geistige Brandstifter in den Parlamenten unter dem Deckmantel der Bürgerlichkeit.